Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Mit der heutigen Folge starten wir den Themenblock Weltraum auf der Erde. Als erstes Hörspiel besprechen wir heute das Labyrinth der Götter aus der Reihe Die drei Fragezeichen. Hallo Heike.
Hallo Marc. Da wir heute voraussichtlich relativ viel über das Labyrinth und auch über offene Fragen reden werden, steigen wir am besten gleich mit den speziellen Fakten ein. Das Labyrinth der Götter ist Folge 91, und zwar sowohl in der Buch- als auch in der Hörspielzählung. Beide stammen aus dem Jahr 2000 und das Buch stammt von André Marx. Das Hörspiel hat eine Länge von ziemlich genau einer Stunde. Die erzählte Zeit sind 4 Tage. Auf dem Titelbild sehen wir Götterstatuen vor einem Sternenhimmel. Diese Götterstatuen befinden sich im Inneren eines Labyrinths, das dort angedeutet ist. Hier haben wir allerdings schon die erste künstlerische Freiheit, wenn man es nicht schon inhaltlichen Fehler nennen will. Im Vordergrund meine ich nämlich eine Büste von Pan zu erkennen. Und dieser spezielle Gott spielt in diesem Hörspiel natürlich keine Rolle. Im Hintergrund würde ich sagen, das könnte Poseidon sein mit seinem Dreizack in der Hand. Der Klappentext erwähnt den Regisseur Edward Truman und seinen skandalumwitterten Film, der verschwunden ist. Soweit so gut. Allerdings ist dann die Rede davon, dass jemand falsche Spuren legt und die Detektive in die Irre führen will. Finden Sie den Ausgang aus dem Labyrinth der Götter? Das finde ich jetzt schon wieder irreführend. Ob Sie den Ausgang aus dem Labyrinth der Götter finden, könnte man vielleicht noch im übertragenen Sinne verstehen. Es könnte einen aber auch zu der Annahme verleiten, dass die drei Fragezeichen die ganze Folge über in so einem Labyrinth herumirren. Und wer jetzt hier genau falsche Spuren legen soll, ist mir auch nicht wirklich klar. Aber starten wir jetzt mit der Handlung.
Die erste Szene startet in der Zentrale. Justus hat seine Kollegen herbeizitiert, denn er hat ein Fax bekommen von Peters Vater. Das Fax ist ein Zeitungsartikel und er beschreibt ein Interview mit Josephine Jones, einer Schauspielerin, die angeblich in Edward Trumans Film Utopia mitgespielt haben will. Bob kennt den Namen und er weiß auch, dass Edward Truman und Josephine Jones ein Liebespaar gewesen sind. Die Filmgesellschaft, die den Film möglicherweise gedreht haben soll, existiert allerdings nicht mehr. Peters Vater gibt den drei nur den Auftrag, sie sollen doch mal versuchen herauszufinden, ob es diesen Film wirklich gab. Denn der Film soll möglicherweise so tolle Spezialeffekte gehabt haben, dass man die auch jetzt, viele Jahrzehnte später, noch durchaus State of the Art nennen könnte. Natürlich nehmen die drei den Auftrag an.
Die nächste Szene spielt jetzt im Altenheim, wo die drei Fragezeichen diese Diva aus den 30er Jahren Josephine Jones aufsuchen. Die alte Dame hört sich relativ verwirrt an. Sie hält die drei Fragezeichen erstmal für Handwerker, die die Dusche reparieren wollen, springt in ihren Gedanken auch ständig von einem Thema zum anderen. Also wie ernst man ihre Aussagen noch nehmen muss, bleibt offen. Die Sprecherin verkörpert hier eine alte, gebrechliche, verwirrte Dame sehr überzeugend. Es ist relativ nervig, Josephine Jones zuzuhören. Aber die Schauspielerin Gisela Trove kennen wir ja auch schon aus dem Auge des Drachen als Alruna. Und auch dort hat sie diese mysteriöse Dame ziemlich überzeugend gespielt. Was wir aus ihrem Gestammel heraus extrahieren können, ist, dass sie bestätigt, dass sie und Edward Truman ein Liebespaar waren. Sie waren so glücklich bis zu Utopia, aber dieser verdammte Film hätte sie auseinandergebracht. Und sie behauptet nun auch wiederum, der Film sei so gut wie fertig gewesen, denn es schwirren einige Gerüchte durch die Gegend. Manche Quellen sagen, es sei nicht ein einziger Meter Film belichtet worden. Andere sagen, der Film sei fertig gewesen und alle Stadien dazwischen wabern irgendwo in Archiven herum. Aber wie gesagt, Josephine Jones behauptet steif und fest, sie habe in diesem Film mitgespielt und er sei fertig gewesen, aber trotzdem nie in die Kinos gekommen. Wo sich dieser fertige Film befindet, kann sie allerdings auch nicht sagen. Sie meint, das wissen nur die Götter, fragen Sie die Götter am Himmel. Die Präposition wird im weiteren Verlauf durchaus noch wichtig.
In der nächsten Szene sind die drei wieder in der Zentrale und rekapitulieren, was sie erfahren haben. War ja eigentlich nicht wirklich viel. Eigentlich nur, dass der Film wohl existiert hat und Josephine Jones darin mitgespielt hat. Die nächste Spur, die sie haben, ist Stanley Truman, der Sohn von Edward Truman, dem Regisseur. Bob hat eine Adressen-CD-ROM, also quasi das Telefonbuch digital in der damaligen Zeit. Es gibt im Großraum Los Angeles drei Stanley Trumans. Einer wohnt in Beverly Hills und der wird es wohl sein. Sie suchen sich also die Adresse raus und Justus will sofort hinfahren, denn er denkt sich, wenn man anruft, dann kann Truman einfach auflegen. Aber wenn sie schon vor der Tür stehen, dann könnte er versuchen, ihn zu überzeugen.
Gesagt, getan. Sie setzen sich also in Bobs Käfer und tuckern los Richtung Beverly Hills. Dort sehen sie in einem Tal ein Haus mit einer auffälligen Kuppel, das Bob wiedererkennt. Er hat dieses Haus in einem Artikel über Edward Truman schon mal gesehen. Sie sind also richtig, Stanley wird immer noch im Haus seines Vaters wohnen und sie haben die richtige Adresse sich aus der CD-ROM ausgesucht. Als sie sich das Haus jedoch näher betrachten, stellen sie fest, dass es inmitten eines riesigen Irrgartens steht. Dieser Irrgarten soll größer sein als ein Footballfeld. Hier muss ich jetzt mal kurz klugscheißen. Es handelt sich bei dieser Anlage um das Haus drumherum tatsächlich um einen Irrgarten und nicht um ein Labyrinth. Denn ein Labyrinth ist streng genommen eigentlich ein verschlungener Weg, der allerdings kreuzungsfrei irgendwie ins Zentrum führt. Im Gegensatz dazu kann man sich in einem Irrgarten, wie der Name schon sagt, verirren, weil es eben einen Haufen Kreuzungen, Sackgassen und Gabelungen gibt. Heutzutage ist der Sprachgebrauch allerdings synonym, sodass man sich wohl auch in einem Labyrinth verirren kann. Und Labyrinth der Götter klingt, seien wir mal ehrlich, doch sinnvoller oder besser als Titel als Irrgarten der Götter. Auf der Vorderseite des Hauses führt eine breite Auffahrt quer durch das Labyrinth. Die drei Fragezeichen befinden sich jetzt allerdings auf der Rückseite des Grundstücks. Das heißt, um zum Haus zu gelangen, müssten sie einmal dieses Labyrinth durchqueren. Die Möglichkeit, einfach einmal außen rum zu gehen und dann von vorne die Auffahrt runterzulaufen, verwerfen sie. Das dauert ihnen einfach zu lange. Wobei ich jetzt denke, ein Footballfeld einmal außen rumlaufen kann so lange ja nicht dauern. Allerdings erfahren wir später, an dieses Labyrinth grenzen direkt auch umzäunte Nachbargrundstücke an, sodass man einmal um das Labyrinth wahrscheinlich gar nicht rumkommt. Wir stellen uns das jetzt so vor, dass es zwei parallele Straßen gibt, eine vor dem Haus, eine hinter dem Haus. Und diese beiden parallelen Straßen sind nur alle paar Kilometer durch eine Stichstraße verbunden. Und bis zur nächsten Stichstraße und zurück, das wäre allerdings ein riesiger Umweg. Zwischen zwei dieser Stichstraßen steht jetzt also das Haus von Stanley Truman, umgeben von dem Irrgarten, den wir uns, da er von der einen Seite ja von der breiten Auffahrt durchschnitten wird, jetzt U-förmig um das Haus herum vorstellen müssen, sodass das Haus streng genommen eigentlich nicht mehr im Irrgarten, also im Zentrum des Irrgartens steht, sondern außerhalb.
Nach ein bisschen Suchen finden die drei den Eingang ins Labyrinth. Und Justus entscheidet, wir gehen da jetzt ganz einfach rein, so schwierig wird das schon nicht sein. Es gibt langgezogene Kurven, es ist also nicht alles rechtwinklig hier, das sehen wir auch auf dem Cover. Und erwartungsgemäß verirren sie sich nach ein paar Kreuzungen. Die untergebenen Fragezeichen meutern jetzt, denn sie fühlen sich jetzt gefangen in einem Labyrinth. Aber Justus kennt einen Ausweg, er weiß nämlich, es gibt die sogenannte rechte Handregel und mit der kommt man, das steht im Buch, aus jedem Labyrinth garantiert heraus. Und diese Aussage wollen wir jetzt mal als Aufhänger nehmen, um einen kleinen Exkurs zu machen, wie man aus verschiedenen Labyrinthen definitiv herauskommen kann. Die eigentliche Folgenbesprechung geht in 12 Minuten weiter.
Einmal kurz erklärt, was die rechte Handregel besagt, die Justus hier im Buch erwähnt. Wenn man sich in einem Labyrinth befindet, soll man einfach die rechte oder eben auch die linke, das ist völlig egal, Hand an eine Wand legen und dann an dieser Wand entlang gehen. Die Wand nie loslassen, sämtlichen Verwinkelungen, Ecken, Nischen, Sackgassen an dieser Wand einfach folgen, bis man irgendwann wieder an einem Ausgang rauskommt. Das ist so weit so genial, weil man dafür sich weder irgendwas merken, noch irgendwas markieren noch im Prinzip irgendwas sehen muss. Das geht auch in einem Tunnellabyrinth, wo es dunkel ist. Das Problem ist nur, dass es einige Einschränkungen gibt, wann diese Regel tatsächlich funktioniert. Zum einen braucht man dafür einen sogenannten perfekten Irrgarten oder ein kreisfreies Labyrinth. Dazu ein Beispiel: Stellen wir uns eine große Halle vor, die einen einzigen Ausgang hat. Und in der Mitte dieser Halle steht ein Container. Wenn ich jetzt, weil es zum Beispiel dunkel ist, an die Wand des Containers stoße, sage mir, okay, hier habe ich eine Wand, ich nehme jetzt die rechte Handregel, lege die Hand an die Wand des Containers und laufe an dieser Wand lang, dann kann ich bis zum Ende meiner Tage immer im Kreis um diesen Container rumlaufen und finde den Ausgang in der Außenwand der Halle nie. In einem solchen Fall, wenn es also kein kreisfreies Labyrinth ist, funktioniert die rechte Handregel zwar auch, aber dann müsste ich die gleich von Anfang an anwenden. Wenn Justus also mit der rechten Hand an der Hecke in dieses Labyrinth reingegangen wäre, dann könnte er sich sicher sein, dass er zumindest einen Ausgang findet. Ob das jetzt der Ausgang ist, der genau zum Haus führt, oder ob dieses Labyrinth auch noch irgendwelche Ausgänge hat, die praktisch am Zaun zu den Nachbargrundstücken enden, wissen wir natürlich nicht. In einem solchen Fall könnte natürlich diesen Ausgang einfach überspringen, hintendran weitermachen mit seiner rechten Handregel und irgendwann würde er damit auch zu dem Ausgang kommen, der ihn praktisch zum Haus führt. Aber dazu müsste er möglicherweise immense Umwege in Kauf nehmen und da es ihm ja schon zu viel war, einmal außen rum zu gehen, ist ihm das möglicherweise zu anstrengend. Wenn man also mal von Verbrechern niedergeschlagen wird und in einem Labyrinth aufwacht und nicht weiß, wie man reingekommen ist, die rechte Handregel also nicht vom Eingang an schon anwenden konnte, kann man es natürlich trotzdem versuchen. Vielleicht hat man ja Glück, befindet sich nicht in irgendeiner Schleife, sondern hat schon eine Wand erwischt, die mit der Außenwand und mit dem Ausgang verbunden ist. Dann hat man mit der rechten Handregel zumindest eine realistische Chance, rauszukommen.
Aber wie kommt man nun aus einem Labyrinth heraus, das Kreise besitzt? Glücklicherweise gibt es auch da eine Methode, das ist der sogenannte Pletsch-Algorithmus. Wenn wir ein idealisiertes Labyrinth haben mit geraden Wänden, dann funktioniert er dergestalt, dass man sich eine x-beliebige Richtung aussucht und sagt, das ist 0 Grad. Es spielt keine Rolle, welche Richtung das ist, es geht mit jeder, denn die Idee hinter dem Algorithmus ist, dass in einem Labyrinth in jeder Richtung irgendwo mal eine Außenwand kommt, und die findet der Algorithmus mittelbar. Man wacht also in einem Labyrinth auf, hat eine Richtung definiert und läuft mit Blickrichtung in diese 0-Grad-Richtung los, bis man auf eine Wand trifft. Man hat sich vorher entschieden, will ich rechte Hand oder linke Hand? Und dann muss man natürlich die Blickrichtung drehen, bis sie parallel zur Wand ist. Praktisch muss man hier jetzt diesen Winkel bestimmen, um den man sich drehen muss. Beispielsweise Winkel positiv zählen, wenn man sich links umdreht, und Winkel negativ zählen, wenn man sich rechts umdreht oder umgekehrt. Diesen Winkel muss man sich immer merken. Dann läuft man an der Wand entlang, bis die Wand möglicherweise irgendwann einen Ausgang hat, dann ist man gerettet. Vielleicht macht die Wand aber auch einen Knick und das ist dann wieder eine Drehung. Das heißt, man dreht die Blickrichtung wieder, bis sie parallel zu der neuen Wand ist. Auch diesen Winkel zählt man auf den Winkel, mit dem man schon gelaufen ist, drauf. Die Idee hier ist jetzt, sobald man irgendwann bei einer Drehung den Winkel 0 Grad wieder erreicht hat, löst man sich von der aktuellen Wand, läuft in der 0 Grad Richtung weiter, bis man auf die nächste Wand trifft. Der Algorithmus geht also auf diese Art quasi um den Container im vorherigen Beispiel herum. Was man hier beachten muss ist, normalerweise, wenn man mit Winkel rechnet, sind ja 360 Grad quasi eine Umrundung und damit wieder 0. Das stimmt hier nicht. 360 Grad sind 360 Grad und dann kann man sich nicht von der Wand lösen. Man könnte sich nämlich hier vorstellen, dass man eine recht kompliziert geformte Wand hat, die in der Art einer Spirale ganz oft um 90 Grad, sagen wir mal, nach rechts dreht. Und man muss jetzt 5, 6, 7, 8 Mal 90 Grad nach rechts drehen und hat dementsprechend einen Winkel über 360 Grad. Um sich dann von einer Wand zu lösen, muss man sich auch wieder ganz oft nach links drehen, bis man bei 0 ist. Wenn man nämlich die Translation macht, 360 Grad sind 0, dann kann man in einen Kreis laufen. Das ist mathematisch bewiesen, dass der Pletsch-Algorithmus für diese idealisierten Labyrinthe mit geraden Wänden nie in einen Kreis läuft. Das heißt, man kommt irgendwann immer raus.
Dummerweise können die drei Fragezeichen in unserem Labyrinth von Stanley Truman diesen Pletsch-Algorithmus auch nicht anwenden, denn wir wissen ja, es gibt hier keine geraden Wände, sondern gebogene Kurven. Wie genau bestimme ich denn da jetzt, wann meine Blickrichtung parallel zu dieser Wand ist? Muss ich da irgendwie mit Tangenten und Sekanten arbeiten? Da haben wir jetzt nichts zu gefunden, ob das mathematisch bewiesen ist. Das nächste Problem ist, wie ich denn überhaupt meine Winkel exakt messe. Bei einem rechtwinkligen Labyrinth mag das noch angehen, dass ich mir einfach die Ecken merke und jeweils 90 Grad drauf addiere oder abziehe. Aber wenn es eben kein rechtwinkliges Labyrinth ist und, wie wir hier ja schon gesehen haben, auch noch mit Kurven arbeitet, dann wird die Winkelmessung ein Problem. Bei einem nach oben offenen Labyrinth, wie hier bei Truman, könnte ich mir natürlich noch einen externen Bezugspunkt suchen. Dazu darf ich aber zum Beispiel nicht die Kuppel des Hauses nehmen, falls ich die aus dem Labyrinth sehen könnte. Denn das Haus steht ja in der Mitte des Labyrinths, also zumindest zwischen den Schenkeln des Us, sodass, wenn ich mich in einem der Schenkel des Us befinde, die Blickrichtung Richtung Haus eine andere ist, als wenn ich mich noch in dem unteren Teil des Us befinde. Der externe Bezugspunkt müsste also möglichst weit entfernt sein. Vielleicht die Sonne. Da muss ich dann allerdings auch noch berücksichtigen, dass die sich im Verlauf des Tages ja auch noch weiter bewegt. Beziehungsweise dreht sich natürlich die Erde. Aber im Endeffekt kommt es halt zu einer relativen Bewegung der Sonne gegenüber dem Beobachter. Gut, gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Jungs in 10 Minuten durch dieses Labyrinth durch wären, dann könnte ich die Bewegung der Sonne wahrscheinlich vernachlässigen. Habe ich jetzt so einen externen Bezugspunkt gefunden, der weit genug weg ist und den ich trotzdem von überall in dem Labyrinth sehen kann, muss ich mir aber, wie gesagt, immer noch merken, ob ich jetzt, wenn ich in Blickrichtung meines externen Bezugspunktes gehe, bei 0 Grad bin oder bei 360 Grad. Also die vollen Kreise muss ich mir auf jeden Fall merken. Aber in einem geschlossenen System, also zum Beispiel in einem Tunnellabyrinth, komme ich mit der Sonne als externem Bezugspunkt natürlich auch nicht mehr weiter.
Aber in dem Fall könnte man sich zum Beispiel den magnetischen Nordpol nehmen. Angenommen, wir haben einen Kompass dabei. Wir drehen den Kompass so, dass die Kompassnadel und das N überlappen, arretieren unsere Hand dann fest an der Hüfte, blicken in Richtung Norden und laufen quasi wie ein Roboter durch das Labyrinth. In dem Fall könnte man den Pletsch-Algorithmus verwenden, wenn man keine gebogenen Wände hat. Vielleicht geht es auch damit, aber wie gesagt, da haben wir nichts drüber gefunden. Man muss hier jetzt auch nicht den exakten Winkel bestimmen, denn es geht ja nur darum, schauen wir nach Norden oder nicht. Aber auch hier müssen wir uns merken, ob wir uns 1, 2, 3 Mal nach rechts oder links um die eigene Achse gedreht haben, damit wir bei 0 Grad nach Norden gehen und eben nicht bei einem Vielfachen von 360. Und damit käme man zum Beispiel auch aus einem Tunnellabyrinth heraus.
Im Buch erwähnt Justus diese rechte Handregel zwar, verwirft diesen Vorschlag allerdings im selben Atemzug auch wieder, weil eben der Umweg zu groß ist. Er meint, sie fangen jetzt zumindest mal an, ihren Weg zu markieren, damit sie feststellen, ob sie tatsächlich im Kreis laufen. Und dafür malt er ein Fragezeichen in den Kies. Wege markieren ist zwar jetzt auch im ersten Moment eine gute Idee, wenn man es aber mal genauer durchdenkt, ist es auch nicht so einfach. Was passiert denn, wenn ich Markierungen anbringe? Ich merke, wenn ich im Kreis gegangen bin. Ja, und dann? Was ändere ich dann? Ich nehme einen anderen Weg. Okay, aber garantiert aus diesem Labyrinth raus finde ich damit auch nicht. Also eine systematische Markierung müsste so aussehen, dass ich praktisch jeder Kreuzung eine Nummer gebe und jeder Abzweigung daraus nochmal eine Nummer. Also was weiß ich, Kreuzung 1 Richtung Norden habe ich jetzt schon abgeschritten, da komme ich nicht raus. Also streiche ich dir auf meiner mentalen oder auf einem Zettel gekritzelten Karte und nehme jetzt bei Kreuzung 1 Weg nach Westen. Es ist jedoch nicht klar, dass ich, wenn ich irgendwo wieder auf eine Markierung stoße, wo ich schon mal war, dass ich da sämtliche Abzweigungen zwischendurch auch schon benutzt habe. Also es kann durchaus Sinn machen, wenn ich in einem Kreis rausgekommen bin, in diesen Weg nochmal einzubiegen und bei der nächsten Kreuzung halt einfach eine andere Richtung zu nehmen. Ich müsste mir also merken, ob ich sämtliche Möglichkeiten auf diesem Kreis, den ich gelaufen bin, schon ausprobiert habe und dann muss ich eine andere Möglichkeit ausprobieren. Ansonsten muss ich so lange diesen Kreis nochmal betreten, bis ich sämtliche Möglichkeiten ausprobiert habe. Und wie gesagt, das irgendwie nachzuhalten oder auf Notizen oder mit nur Markierungen auf dem Kies eindeutig zu dokumentieren, stelle ich mir jetzt auch nicht so einfach vor. Dazu gibt es auch noch einen Algorithmus, der nennt sich Auffüllen von Sackgassen. Und der beruht im Prinzip darauf, dass ich Sackgassen ausschließe, also mental praktisch einen Zaun errichte, dass ich hier überhaupt nicht mehr reingehen muss. Das kann ich möglicherweise auch mit einfachen Kreisen machen, sodass ich so viele Abzweigungen irgendwann gesperrt habe, dass ich im Idealfall nur noch einen kreuzungsfreien Weg vom Eingang zum Ausgang des Labyrinths habe. Aber wie gesagt, das systematisch zu machen, dauert mit Sicherheit mindestens genauso lange wie die rechte Handregel.
Bevor wir in die Handlung zurückgehen, noch kurz etwas zu 3D-Labyrinthen. Es gibt nämlich ein Buch, Geheimagent Lennet wacht nämlich in einem Bergwerk auf mit einem Fahrstuhl. Und da wird das Ganze dann total unübersichtlich. Oder wenn man sich vorstellt, es gibt irgendwo Treppen mitten im Weg, dann muss man dann auch da wieder markieren. Ob es da jetzt so etwas Einfaches gibt wie eine rechte Handregel, das weiß ich nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Und ein ganz schwieriges Labyrinth gibt es in der Heftromanserie Perry Rhodan. Da gibt es nämlich einen Kubus mit ganz vielen Zimmern. Und in den Zimmern ändert sich auch noch der Schwerkraftvektor. Das heißt, wenn Justus in seinem Labyrinth zum Beispiel jetzt läuft und die rechte Hand an die Hecke macht, er läuft einen Schritt weiter und dann ist plötzlich unten nicht mehr auf dem Kies, sondern an der Hecke, dann müsste er sich merken, okay, jetzt ist die rechte Hand quasi auf dem Boden. Und dann, glaube ich, kommt man ohne Computerhilfe gar nicht mehr weiter. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein mit Exkurs und Labyrinth. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die Handlung. Zurück mit den drei Fragezeichen im Labyrinth. Beginnen Sie jetzt also auf dem Boden Markierungen anzubringen, damit Sie wissen, ob Sie schon mal an einer Kreuzung waren. Das hilft aber auch nur noch bedingt, denn es wird jetzt sehr schnell dunkel. Dann sehen Sie in der Ferne eine Gestalt. Peter erschrickt sich zuerst, denkt, das ist ein Mensch, was eigentlich vielleicht auch gar nicht schlecht wäre. Dann könnten Sie den fragen, wie Sie aus dem Labyrinth rauskommen. Aber es stellt sich heraus, es ist eine Götterstatue, und zwar der griechische Gott Zeus. Eine sehr große Steinstatue, fest im Boden verankert. Peter benutzt den Sockel der Statue jetzt aber als Aussichtsplattform. Damit kann er über die Hecken hinüberschauen und stellt fest, so weit vom Haus sind sie gar nicht mehr entfernt. Er kann im Dämmerlicht noch ein paar Wege, ein paar Kreuzungen erkennen, sodass er ihnen jetzt ungefähr sagen kann, wo man in den nächsten Gabelungen abbiegen muss, sodass man aus dem Labyrinth rauskommt und beim Haus ist. Im Buch ist das ganz amüsant dargestellt. Da sind ja die beiden untergebenen Fragezeichen ziemlich sauer auf Justus, weil er sie einfach so naiv ins Labyrinth geführt hat. Da muss Justus Peter nämlich auf die Schultern nehmen und als Packesel rumtragen. Und dann kann Peter nämlich auch über die Hecke schauen, denn da sind sie noch etwas weiter vom Haus entfernt, kann aber dann auch an Kreuzungen zum Beispiel erkennen, nach links geht's in eine Sackgasse. Sie kommen jetzt kurze Zeit später aus dem Labyrinth raus, finden eine weitere Steingötterstatue, diesmal die griechische Göttin Aphrodite. Mit der frotzeln sie ein bisschen und dann kommt plötzlich Stanley Truman.
Der ist verständlicherweise sauer, da drei fremde Jungs mitten auf seinem Grundstück anzutreffen und will sie erstmal hochkant rauswerfen. Justus drückt ihm aber geistesgegenwärtig immerhin noch ihre Visitenkarte in die Hand. Das hat er ja vorher schon so geplant. Wenn man anruft, könnte er einfach auflegen. Wenn man vorbeifährt, kann man immerhin noch mit ihm reden und versuchen, ihn zu überzeugen. Und obwohl Stanley Truman so aufgebracht ist, liest er natürlich erstmal die Visitenkarte vor, verspricht sich, liest statt Recherchen und Archiv für Bob Andrews kurz mal Recherchen vor. Das ist ein kleiner Running Gag in den Hörspielen. Angeblich soll sich Andreas Fröhlich in den frühen Folgen mal so versprochen haben und das fanden die Sprecher so amüsant, dass sie diesen Versprecher in einigen Hörspielen eingebaut haben, zum Beispiel hier oder auch im Tal des Schreckens, wo Bob ihrer Klientin irgendwann erzählt, ja, eigentlich heißt es ja Recherchen. Die Karte kann Stanley Truman allerdings auch nicht umstimmen. Er meint, ja, es ist mir eigentlich völlig egal, wer ihr seid hier auf meinem Grundstück raus. Und den kleinlauten Einwand, dass die drei Fragezeichen durch das Labyrinth ja gar nicht zurückfinden, kontert er mit, na, dann nehmt halt hier die Auffahrt und die Straße. Und das Ende vom Lied ist, dass die drei Fragezeichen nun doch einmal quer durch Beverly Hills müssen, um wieder zu ihrem Auto zurückzukommen. Und das jetzt auch noch zu Fuß, wobei ihnen vorher der Weg mit dem Auto ja schon zu weit war. Bevor sie sich also auf diesen mühevollen Rückweg machen, passiert aber noch was Unerwartetes. Es gibt nämlich noch eine weitere Person, die sich da unerlaubt im Irrgarten rumtreibt. Sie sehen nur eine dunkle Gestalt wegrennen und es hört sich an, als ob die hochhackige Schuhe tragen würde. Stanley Truman vermutet, dass die auch zu ihnen gehört, das können sie aber negieren. Weitere Informationen über diese Person haben sie aber in diesem Moment erstmal noch nicht. Peter ist jetzt mal wieder an dem Punkt, wo er sagt, naja gut, den Fall werden wir wohl nicht lösen. Wo sollen wir denn jetzt noch ansetzen? Josephine Jones ist senil. Stanley Truman will nicht mit uns reden. Eine andere Spur haben wir doch gar nicht. Die Filmgesellschaft ist schon lange pleite. Aber Justus will das Ganze noch nicht aufgeben. Er meint, bei so einer Filmproduktion müssen noch Dutzende von Leuten mitgearbeitet haben. Vielleicht gibt es ja noch einen, der mit uns reden kann oder will. Und damit wird Bob beauftragt, seiner ureigensten Funktion nachzukommen und sich im Archiv der Los Angeles Post schlau zu machen über alles, was mit Utopia zu tun hat. Am nächsten Tag treffen sich die drei Fragezeichen wieder in der Zentrale. Bob präsentiert seine Rechercheergebnisse. Zunächst mal erzählt er ihnen, dass sie eine Gegenspielerin zu haben scheinen, eine gewisse Miss Shoemaker, die, wie er von der Archivarin erfahren hat, im Archiv der Los Angeles Post nach den gleichen Angaben wie Bob recherchiert hat. Außerdem trägt sie auffallend laute Schuhe. Daraus folgert er, dass es möglicherweise die Person ist, die sie gestern im Irrgarten kurz mal zu Gesicht bekommen haben. Welche Rolle diese Reporterin spielt, wird allerdings hier zunächst nicht klar. Die Nachforschungen bezüglich Utopia waren wenig ergiebig. Alle Beteiligten, die Bob irgendwie identifizieren konnte, sind tot. Der Film wurde immerhin in den 30ern oder 40ern gedreht. Josephine Jones war damals eine der jüngsten und die ist jetzt auch schon über 90. Die einzige Quelle, die Bob noch auftun konnte, war die Tochter eines Darstellers, eine gewisse Mrs. Stark. Und die hat ihm erzählt, dass ihr Vater, ein gewisser Ken Stark, während der Dreharbeiten gestorben ist. Und das sei der eigentliche Grund gewesen, warum der Film nie in die Kinos gekommen sein soll. Ken Stark hätte eine bedeutende Rolle gehabt und einige wichtige Schlüsselszenen hätten noch gefehlt, als er ums Leben kam. Und ihn zu ersetzen hätte bedeutet, praktisch den halben Film nochmal nachdrehen zu müssen. Allerdings hat Bob in einer alten Besetzungsliste gefunden, dass besagter Schauspieler nur eine Mini-Vince-Rolle hatte, dabei eine Alien-Maske trug und nicht mal Text hatte. Es wäre also absolut kein Problem gewesen, da einen anderen Schauspieler unter diese Maske zu setzen und irgendwelche Szenen, die möglicherweise noch gefehlt hätten, einfach mit einem anderen Schauspieler zu drehen. Es ist also weiterhin so, dass je nachdem, welche Quelle man befragt, es ständig widersprüchliche Angaben und Gerüchte über Utopia gibt. Das ist natürlich ganz nach Justus' Geschmack und er will auf jeden Fall das Geheimnis um den Film aufklären. Allerdings gibt es jetzt eigentlich keine neuen Spuren mehr. Sie überlegen gerade, wie sie diesen Fall denn weiterhin angehen könnten. Aber da klingelt das Telefon in der Zentrale.
Und, oh Wunder, Stanley Truman ist dran.
Stanley Truman hat seinen Ärger vom Vortag heruntergeschluckt. Er hat nämlich jetzt einen Auftrag für die drei Fragezeichen. Sie sollen nämlich den Film finden. Stanley weiß nämlich, der Film ist irgendwo bei ihm im Haus oder im Garten versteckt. Und an ihm führt kein Weg vorbei. Wenn also die drei Fragezeichen für Peters Vater den Film suchen wollen, müssen sie eh auf sein Grundstück. Und da lässt er sie nur drauf, wenn sie auch für ihn arbeiten. Und Justus stimmt dem Ganzen zu. Die drei Fragezeichen und zwei verschiedene Auftraggeber ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Hier ist allerdings das Problem, was sie dann später haben werden. Da sie ja für beide dasselbe tun sollen, findet den Film, wer den Film denn dann zuerst bekommen würde. Die drei fahren zu Stanley Trumans Anwesen. Er erzählt ihnen, dass er normalerweise jetzt nach Erteilung des Auftrags ihnen den Irrgarten zeigen würde, aber den kennen sie ja schon. In dem hätte sein Vater 8 Götterstatuen platziert. Und den Irrgarten hat er auch selbst anlegen lassen. Stanley bestätigt nochmal, dass es den Film Utopia wirklich gegeben hat. Es gäbe sogar eine Rohfassung, die sein Vater eigenhändig zusammengeschnitten hat. Die hätte er versteckt, wollte aber, dass er, Stanley, sie findet. Die Hinweise, die er von seinem Vater bekommen hat, sind aber nur vage, denn als dieser Stanley von dem Film erzählt hat, war er geistig schon verwirrt. Edward habe aber zwei Leidenschaften gehabt, zum einen die Filmerei und Astronomie, aber da möchte er ihnen jetzt etwas zeigen, denn wenn er es erzählt, würde es eh keiner glauben.
Stanley Truman führt die drei Fragezeichen jetzt also eine Wendeltreppe hinauf in die auffällige Kuppel, die sie von außen ja schon entdeckt haben. Und da sind die drei Fragezeichen erstmal baff. Sie befinden sich nämlich jetzt im Inneren eines Planetariums.
Kahle Wände, ein bizarres Fliesenmuster auf dem Boden.
Aber was erstmal auffällig ist, ist eine 4 Meter hohe Mittelachse. Daran an waagerechten Stangen befestigt Planetenkugeln, die wie bei einem Globus eingehängt sind. Und diese haben teilweise dann auch noch eigene Monde, die um sie herumkreisen. Stanley Truman setzt das Modell in Bewegung und wir erfahren, dass das Ganze eine sehr ausgeklügelte Mechanik besitzt, die irgendwie in den Stangen verbaut ist. Und die Umlaufzeiten sind im Verhältnis wie bei den echten Planeten umgesetzt. Die Verhältnisse der Bahnradien stimmen nicht, denn dann müsste Pluto irgendwo deutlich außerhalb der Kuppel sich bewegen. Und auch die Größenverhältnisse der Planeten untereinander stimmen nicht, denn sonst wäre die Erde höchstens noch so groß wie ein Tischtennisball. Da diese Planeten jetzt alle an Stangen befestigt sind, stelle ich mir das so vor, dass die Planeten sich gar nicht alle in einer Ebene drehen können, sondern irgendwie vertikal gestapelt sein müssen. Sonst würden sich die Stangen ja irgendwie ins Gehege kommen, wenn sich die Planeten in unterschiedlichen Winkelgeschwindigkeiten bewegen. In einer Nische führt jetzt auch noch eine kleine Treppe zu einem höher gelegenen Podest, auf dem sich auch noch ein Teleskop befindet. Die Kuppel ist also nicht nur ein Planetarium, sondern auch noch eine Sternwarte, von der aus man sich den echten Sternenhimmel auch ansehen kann. Während die drei Fragezeichen jetzt das Planetarium noch bestaunen, klingelt es an der Tür. Stanley Truman verlässt sie, um nachzusehen, wer das denn ist. Und die drei Fragezeichen philosophieren, ja, das Planetarium war Edward Truman extrem wichtig. Könnten die Filmrollen möglicherweise hier in den Planetenkugeln versteckt sein? Doch das ist natürlich viel zu offensichtlich und viel zu einfach. Sie klopfen die Planetenkugeln ab, sie sind zwar hohl, aber eben auch leer. Der Hausbesitzer kommt zurück, erzählt, dass es nur eine aufdringliche Reporterin war. Wir können uns denken, dass es sich wahrscheinlich wieder um diese ominöse Miss Shoemaker gehandelt hat, die uns öfters mal über den Weg läuft, von der wir im Hörspiel aber überhaupt keine Ahnung haben, wie sie in die Story einzubauen ist. Stanley Truman macht jetzt nochmal deutlich, dass sein Vater ihm gesagt hat, er solle sich darum kümmern, dass das Planetarium und die Statuen im Irrgarten unglaublich wichtig seien und dass die auf jeden Fall geschützt und vor Zerstörung bewahrt gehören. Justus verabschiedet sich jetzt. Er möchte mit seinen Kollegen erstmal in der Zentrale weiter beratschlagen, obwohl Stanley eigentlich nicht besonders begeistert davon ist. Er ist ja davon überzeugt, dass der Film auf seinem Grundstück liegt und dass die drei Fragezeichen gefälligst jetzt hier vor Ort suchen sollen. Aber Justus setzt sich natürlich mal wieder durch.
Zurück in der Zentrale denken Sie jetzt über das Gelernte nach. Justus ist irgendwie der Meinung, da Edward ja dezidiert darauf gedrängt hat, dass der Irrgarten und das Planetarium bestehen bleiben müssen, dass irgendwie die Planeten und die Götterstatuen im Irrgarten irgendwie etwas miteinander zu tun haben müssen. Aber er weiß im Moment noch nicht so genau was. Was ihm aber aufgefallen ist, ist eine Äußerung von Josephine Jones. Sie hat nämlich davon gesprochen, fragen Sie die Götter am Himmel. Und Justus denkt, normalerweise würde man sagen, fragen Sie die Götter im Himmel, da Götter natürlich im Himmel wohnen. Im oder am, das ist wohl sehr wichtig. Aber im Moment ist er sich noch nicht ganz sicher, was das bedeutet.
Am nächsten Morgen schlagen sie also wieder am Anwesen von Truman auf, allerdings ohne sich bei ihm angekündigt zu haben. Deshalb ist der auch relativ kurz angebunden und sagt nur, er könne ihnen jetzt hier nicht wirklich weiterhelfen, er müsse schnell wieder weg. Justus kann ihn zumindest dazu überreden, dass er ihnen den Hausschlüssel dalässt, sodass sie sich auf dem Anwesen noch ein bisschen weiter umsehen können. Der Plan, die Statuen zu untersuchen, erweist sich insofern als schwierig, dass sie die im Irrgarten ja erstmal finden müssen. Eine Karte gibt es naturgemäß nicht, denn der Irrgarten ist ja dazu da, dass man sich da drin verirren soll. Stanley könnte ihnen zwar den Weg zu den Statuen zeigen, aber wie gesagt, er muss ja jetzt weg. Also muss sich Justus irgendwie selbst behelfen. Stanley drückt ihm den Hausschlüssel in die Hand mit den Worten, lasst niemanden rein, geht nicht ans Telefon, macht nichts kaputt. Es hört sich so an, als hält er die drei Fragezeichen für 5. Justus wäre allerdings nicht Justus, wenn er nicht einen genialen Plan hätte. Er hat im Haus nämlich eine Luftaufnahme von Haus und Garten entdeckt. Und dieses Bild nimmt er jetzt einfach von der Wand und verwendet es als improvisierte Karte. Das Bild ist zwar so klein, dass die Statuen darauf nicht zu erkennen sind, aber immerhin die Gänge des Irrgartens, sodass sie sich daran orientieren können und sich zumindest nicht wieder verlaufen können.
Da das Labyrinth sehr groß ist, dauert es auch mit Karte sehr lange, aber schlussendlich haben sie dann alle Götterstatuen gefunden. Es sind alles Steinstatuen griechischer Götter. Sie rütteln an den Statuen rum, sind alle fest im Boden verankert, sie klopfen, sind auch nicht hohl, alle sind etwas ratlos. Im Buch ist es noch ganz interessant, da zeichnet Justus nämlich das Foto ab und die Götterstatuen ein. Er achtet auch darauf, wohin blicken denn die Götterstatuen, haben sie vielleicht etwas in der Hand, was alles in eine Richtung weist und diese Richtungen treffen sich alle in einem Punkt und dort ist vielleicht der Film vergraben, aber so einfach ist es dann auch nicht. Dann kommt Peter aber unbewusst auf die richtige Lösung. Er redet irgendetwas von Uranus, dem Gott, und Uranus, dem Planet. Und da fällt es Justus wie Schuppen von den Augen. Wir haben griechische Götterstatuen und wir haben römisch benannte Planeten. Und da die Gottheiten miteinander korrespondieren, muss das irgendetwas mit dem Auffinden des Filmes zu tun haben. Sie haben ja zum Beispiel den Mars als Planet und sie haben auch den Kriegsgott Ares gefunden. Wie das ganz genau miteinander zusammenhängt, das ist aber dann jetzt eine Gemeinschaftsarbeit. Nachdem Peter also die Idee hatte, Justus weiß, wie es zusammenhängt, kommt Bob jetzt mit einer Idee um die Ecke. Er erinnert sich nämlich an das Fliesenmuster und sie gehen zurück ins Planetarium, steigen wieder auf die kleine Aussichtsplattform und jetzt sehen es alle. Dieses wirre Fliesenmuster ist nichts anderes wie das Heckenlabyrinth. Und jetzt ist auch klar, was man machen muss. Man muss nämlich die Planeten im Planetarium so verstellen, dass ihre Positionen übereinstimmen mit der Position des entsprechenden griechischen Gottes im Irrgarten.
Peter mahnt jetzt mal wieder zur Vorsicht. Stanley hat ihn ja explizit eingeschärft, wenn ihr das Planetarium kaputt macht, dann kriegt ihr hier den größten Ärger eures Lebens. Und Peter ist sich nicht ganz so sicher, ob man an den Planeten einfach so rumdrehen kann. Aber Bob beschwichtigt ihn, wenn das Ganze funktioniert wie eine Uhr, kann das ja nicht so problematisch sein. Bei einer Uhr kann man ja auch einfach mal an den Zeigern drehen, ohne dass sie gleich kaputt geht. Und deshalb sollten sie einfach probieren, diese Planetenkonstellation mal einzustellen und abwarten, was passiert. Hier habe ich jetzt allerdings wieder einige Verständnisprobleme. Wenn man tatsächlich eine Uhr als Referenz nimmt, bei einer Uhr kann ich natürlich an den Zeigern drehen, allerdings nicht unabhängig voneinander, soweit ich weiß. Also wenn ich eine Uhr einstelle, dann drehe ich immer am Minutenzeiger und den muss ich dann eben so oft im Kreis drehen, bis der Stundenzeiger sich so weit bewegt hat, wie ich das gerne hätte. Wenn ich das hier anwenden würde und zum Beispiel sage, nur der schnellste Planet, also nur der Merkur, lässt sich bewegen und alle anderen bewegen sich dann entsprechend mit, dann müsste ich allerdings, um Pluto eine Umdrehung zu gönnen, Merkur ungefähr 1000 Mal im Kreis drehen. Denn wir wissen ja, die Verhältnisse der Umlaufzeiten stimmen mit dem Sonnensystem überein. Wenn ich jeden Planeten einfach mal so rumschieben kann, die aber trotzdem innerhalb dieser Mechanik noch verbunden sind, dann würde ich sagen, müsste man anfangen, die äußeren Planeten einzustellen. Denn wenn ich dann die inneren einstelle, bewegen sich die äußeren relativ wenig von ihrer bereits eingestellten Position weg. Und dann habe ich eine Chance, dass die Kombination noch richtig genug ist, dass das Schloss praktisch aufploppt. Interessant hätte ich jetzt noch gefunden, zu erfahren, welche Konstellation Edward Truman da jetzt zum Öffnen des Schlosses genommen hat. Wenn er sich auch noch irgendwie für Astrologie interessiert, hätte er vielleicht eine besondere Planetenkonstellation nehmen können. Beispielsweise die Konstellation zur Geburt seines Sohnes oder zum geplanten Erscheinungsdatum von Utopia oder sowas. Außerdem frage ich mich, ob die Ausgangsposition, also die Stellung der Planeten, bevor er zum ersten Mal den Motor angeworfen hat, ob das eine natürliche Konstellation war, also eine, die im Universum schon mal stattgefunden hat. Und dann könnte man ja spekulieren, wenn man einfach nur den Motor anwirft und ihn lange genug laufen lässt, kann das Zahlenschloss dann praktisch sich irgendwann von alleine öffnen. Und obwohl niemand das Rätsel jemals gelöst hat, poppt da plötzlich die Bodenfliese auf und irgendwie jemand stolpert über Utopia. Das alles wird jetzt allerdings nicht weiter erklärt. Die Fragezeichen beginnen nur, die Planeten richtig einzustellen, wie auch immer sie das machen. Wir hören, dass sie offensichtlich von innen nach außen vorgehen, denn die stellen zuerst Merkur ein und dann Venus und Pluto zuletzt. Natürlich ist es mal wieder so, dass Justus oben auf der Plattform steht und die anderen dirigiert und arbeiten müssen natürlich das zweite und das dritte Fragezeichen, ist klar. Während sie jetzt also die Planeten hin und her schieben, kommt Stanley Truman wieder zurück. Ist natürlich völlig aufgelöst und meint, was macht ihr denn da? Ich habe euch doch gesagt, dass ihr die Finger von dem Planetarium lassen sollt. Aber Justus beruhigt ihn, erklärt ihm, was sie vorhaben. Und nachdem sie sämtliche Planeten nach seiner Karte richtig eingestellt haben, soll jetzt nur noch die Erde einmal im Kreis gedreht werden, denn die Erde hat keinen Stellvertreter im Irrgarten, die hat ja keine Gottheit, die sie vertritt, ist damit aber auch die einzige Unbekannte. Und wenn man die Erde dann einmal im Kreis dreht, muss man ja irgendwann auf die richtige Konstellation kommen. Nochmal, wenn die Planeten alle miteinander verbunden sind, bewirkt eine Umdrehung der Erde mindestens 4 Umläufe von Merkur. Und ob da dann wirklich die Konstellation noch stimmt, kann ich mir so mechanisch nicht wirklich vorstellen. Im Hörspiel funktioniert es allerdings. Irgendwo bei einer gegebenen Konstellation ploppt jetzt plötzlich eine Bodenfliese auf. In der Vertiefung findet sich eine Kiste und dort drin 3 Filmrollen beschriftet mit Utopia. Sie haben diesen legendären Film also wirklich gefunden. Der Auftraggeber ist natürlich happy. Er gibt jetzt vor, er habe keinen Projektor, sodass sie sich den Film leider nicht sofort ansehen können. Aber bis morgen will er einen besorgen und dann verspricht er eine exklusive Vorstellung für die 3 Fragezeichen.
Als die 3 Fragezeichen abends dann wieder in der Zentrale sind, taucht jetzt plötzlich Miss Shoemaker auf. Die Zentrale scheint also hier frei zugänglich zu sein. Jetzt gibt es einen Twist in der Geschichte, der sich nicht angedeutet hat. Denn Miss Shoemaker erzählt ihnen, Ken Stark wäre zwar gestorben während der Dreharbeiten, aber er wäre ermordet worden. Die Bremsen des Wagens, der auf ihn zugefahren wäre, die wären manipuliert gewesen. Sie glaubt sogar, der Täter sei Edward Truman gewesen. Sie habe den Sohn damit konfrontiert und er habe es nicht wirklich abgestritten. Der Film wurde zurückgezogen, um eben diesen Mord zu vertuschen. Und Stanley habe die 3 Fragezeichen jetzt nur beauftragt, ihn zu finden, um den Film selbst zu vernichten. Die 3 Fragezeichen, in dieser Folge ja recht naiv, glauben jetzt Miss Shoemaker alles ohne Beweise, so wie sie auch vorher Stanley Truman alles geglaubt haben, und fahren jetzt mal wieder zum Anwesen Trumans. Dieser lässt sie widerwillig ein und sie sehen ein Kaminfeuer und das, obwohl es doch ein sehr heißer Sommer ist. Sie sind also scheinbar gerade noch rechtzeitig gekommen, um die Vernichtung des Filmes zu verhindern.
Jetzt darf uns auch Stanley Truman noch seine Version der ganzen Story erzählen. Seiner Meinung nach wurde Ken Stark tatsächlich ermordet, vor laufender Kamera von diesem Auto überfahren. Der Täter sei aber nicht sein Vater gewesen, sondern irgendjemand anders. Und der Regisseur habe nur bei der Filmcrew die Angst davor geschürt, dass die Filmfirma einen Film, bei dessen Herstellung ein Mensch gestorben sei, bestimmt nicht mehr rausbringen sollte und somit die Crew dazu genötigt, den Mord zu vertuschen und einen normalen Autounfall vorzutäuschen. Nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren, habe sein Vater allerdings dann doch das schlechte Gewissen geplagt und er habe den Film von sich aus zurückgezogen und nicht veröffentlichen wollen. Den Einwand, dass man die Mordszene ja hätte herausschneiden können, lässt er nicht gelten. Seiner Meinung nach ist diese Szene herausgeschnitten. Das heißt, die gefundene Rohfassung von Utopia enthält keinerlei Beweise mehr. Insofern hat Miss Shoemaker auch keinerlei Grundlage für irgendeine Enthüllungsstory. Das Einzige, was ein Artikel von ihr bewirken könnte, wäre, dass sowohl Stanley Truman als auch der Tochter von Ken Stark durch Belagerung von irgendwelchen Reportern das Leben zur Hölle gemacht würde. Und das sollte sie sich doch nochmal überlegen, denn irgendwas Gutes könnte so ein Artikel ja nicht mehr bewirken. Der Mörder würde nicht mehr ermittelt werden können und sei sowieso schon tot.
Das Hörspiel endet jetzt recht untypisch. Es gibt keine Endszene oder einen Endwitz vor der Zentrale. Für Justus sind nämlich noch nicht alle Fragen geklärt. Er begibt sich alleine nochmal ins Altenheim zu Josephine Jones. Die ist genauso verwirrt wie in der ersten Szene, hält ihn immer noch für einen Handwerker. erzählt dann aber auf Aufforderung von der tollen Zeit bei Utopia, sie und Edward hätten sich so geliebt, sie hätte ja überhaupt nichts mit Ken gehabt, nur eine ganz kleine, harmlose Affäre. Und Ken wäre wirklich umgebracht worden und Edward hätte es nur für sie getan. Und die Szene ist so, dass man auf der einen Seite natürlich nicht weiß, was kann man dieser Frau noch glauben, aber sie spricht so, als ob sie den Mord von Edward Truman, zumindest haben wir es so verstanden, als den ultimativen Liebesbeweis für sie ansieht. Und damit endet die Geschichte.
Kommen wir jetzt zu unseren Kategorien. Wer war wie fallrelevant? Ich finde, in diesem Fall arbeiten die drei Fragezeichen richtig gut zusammen. Peter befreit sie am Anfang sozusagen aus dem Irrgarten, indem er auf die Zeus-Statue klettert. Außerdem sagt er mal wieder unabsichtlich was Schlaues, woraus Justus dann gleich die richtigen Schlüsse ziehen kann. Aber auch Bob ist sehr wichtig, denn er erkennt, dass das Fliesenmuster eine Entsprechung des Irrgartens ist und wie das Planetarium und die Statuen da zusammenspielen müssen. Insgesamt braucht es also alle drei Fragezeichen, um diesen Fall zu lösen. Und es ist diesmal nicht so, dass Justus der Überflieger ist, der mal wieder in der Hälfte des Hörspiels praktisch alles durchschaut hat und seine Kollegen im Unklaren lässt.
Welche Verbrechen wurden begangen? Das ist nun hier recht schwierig, denn wir haben ja zwei Zeitebenen. In der Hörspielzeitebene vielleicht Hausfriedensbruch. Immerhin schleicht sich Miss Shoemaker aufs Gelände und belauscht die drei Fragezeichen und Stanley Truman. Ob die drei Fragezeichen Hausfriedensbruch begehen, als sie ins Labyrinth das erste Mal reingehen, glaube ich persönlich nicht, weil sie wollen ja eigentlich nur den Weg zum Haus finden und klingeln. Insofern denke ich, ist das in Ordnung. Ob jetzt in der Vergangenheit, also in der erzählten Geschichte, ein Verbrechen begangen wurde, bleibt ein bisschen in der Schwebe. Es sieht wohl so aus, als ob jemand Ken Stark umgebracht hat und es könnte höchstwahrscheinlich Edward Truman gewesen sein. Aber die Quellen dazu sind halt nur eine verwirrte alte Dame. Insofern ist das auch nicht wirklich geklärt.
Welche Fragen sind offen geblieben? Da das heute ziemlich viele sein werden, will ich mal mit denen starten, die eigentlich durch Lektüre des Buches noch geklärt werden. Ich habe mich beim Hörspiel gefragt, wo kommt diese Miss Shoemaker plötzlich her? Wie hat die die Zentrale der drei Fragezeichen gefunden? Das erklärt sich dadurch, dass Miss Shoemaker im Buch noch einen eigenen Handlungsstrang hat. Die Wege der drei Fragezeichen haben den ihren vorher schon mal gekreuzt und sie hat sie zur Zentrale, zum Schrottplatz verfolgt. Des Weiteren habe ich mich gefragt, ob sich Miss Shoemaker jetzt an diese Bitte von Stanley Truman hält, doch keinen Artikel zu verfassen. Damit könnte sie doch nichts Gutes bewirken und nur Unheil über ihn und Mrs. Stark bringen. Im Buch lässt sie sich tatsächlich davon überzeugen, auf den Artikel zu verzichten, was ich ehrlich gesagt etwas unglaubwürdig finde, da ihr Redakteur schon im Nacken sitzt. Sie soll doch endlich mal hier ihre Recherche abschließen und da einen Artikel abliefern. Und was jetzt mit dem gefundenen Rohschnitt passiert, wird im Hörspiel auch nicht klar. Durften die drei Fragezeichen ihn sich ansehen? Hat Stanley Truman ihn sich angesehen? Beides Nein aus dem Buch. Stanley hat ihn wohl ungesehen verbrannt.
Kommen wir zu den Fragen, die das Buch nicht erklärt. Was sagen die drei Fragezeichen denn jetzt eigentlich Peters Vater? Er war ja der eigentliche, der erste Auftraggeber, dass sie den Film finden sollen und Stanley Truman ja nur der zweite. Wenn Truman den Film behält, dann müssten sie ja eigentlich Peters Vater sagen, wir haben ihn gefunden, aber sie können ihn leider nicht haben. Und wenn, wie im Buch beschrieben, Stanley Truman den Film verbrennt, dann ist die Frage, erzählen sie Peters Vater denn überhaupt, dass es den Film gab oder lügen sie ihn vielleicht sogar an? Auch bleibt offen, was Justus jetzt mit der Information von Josephine Jones aus der letzten Szene macht, die ja doch klar darauf hindeutet, wenn man ihr glauben kann, dass Edward Truman ein Mörder ist. Geht er jetzt zur Polizei? Sagt er es zumindest seinen Kollegen? Er kann ja eigentlich nicht selbstständig entscheiden. Wir lassen es jetzt mal darauf beruhen, damit Edward Trumans Name nicht in den Schmutz gezogen wird. Das ist nicht Aufgabe eines 16-jährigen Jungen. Ich würde also mal davon ausgehen, dass er hier jetzt auf jeden Fall die Polizei informieren muss. Ob die dann eine Untersuchung einleitet bezüglich des Todes von Ken Stark, das ist natürlich eine andere Frage. Auch habe ich mich gefragt, der Tod von Stark wurde ja vertuscht, indem man einen normalen Verkehrsunfall vorgetäuscht hat. Das heißt, irgendjemand muss die Leiche vom Set weggenommen und, sagen wir mal, auf irgendeine Landstraße gelegt haben. Da wird es doch mit Sicherheit eine polizeiliche Untersuchung gegeben haben. Die werden auch herausgefunden haben, dass Ken Stark ein Schauspieler war, an dem Film Utopia mitgespielt hat und dann in der damaligen Zeit mit Sicherheit auch dort recherchiert haben. Gab es keine Verdachtsmomente, dass dies kein wirklicher Verkehrsunfall gewesen ist?
Mir sind Motivation und Handlungen von einigen Personen hier nicht so ganz klar. Zunächst mal zu Edward Truman. Nachdem Ken Stark gestorben ist, nötigt er jetzt zunächst mal die Filmcrew, den Mord zu vertuschen und einen Unfall vorzutäuschen. Das Motiv dafür ist angeblich, dass die Filmfirma einen Film, in dessen Verlauf ein Mord passiert ist, niemals veröffentlichen würde. Und um die Arbeit der Filmcrew zu schützen und dafür zu sorgen, dass diese ganze Arbeit auch noch Früchte trägt, nötigt er die Crew zu dieser Vertuschungsaktion. So weit, so gut. Aber danach zieht er den Film ja selbst nochmal zurück. Mit welcher Begründung gegenüber der Crew denn? Das habe ich nicht verstanden. Möglicherweise setzt er ja dann noch das Gerücht in die Welt, dass Ken Stark so eine wichtige Rolle hatte, dass man den Film nach seinem Tod nicht mehr vollenden kann. Aber das muss die Crew ja auch als Lüge durchschauen. Die hat ja mitbekommen, dass Ken Stark nur so eine Mini-Rolle hatte. Im Buch gibt es jetzt noch eine weitere Nebelkerze, dass es angeblich auch noch Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Produzenten und dem Drehbuchautor gab. Ich habe so das Gefühl, dass Edward Truman jedem eine andere Story erzählt hat und dass deshalb auch die Gerüchte um Utopia so undurchdringlich sind, dass zumal jetzt mit einem Abstand von mehreren Jahrzehnten da überhaupt nichts mehr verlässlich rauszukriegen ist. Aber auch die Motivation von Stanley Truman, dem Sohn, habe ich nicht so ganz nachvollziehen können. Warum beauftragt er die drei Fragezeichen überhaupt mit der Suche nach dem Film? Er ist ja A, davon überzeugt, dass sein Vater gar nicht der Mörder ist, sondern irgendjemand anders. Und B, dass diese Szene eh aus der Rohfassung rausgeschnitten ist. Es gibt also keinerlei Beweise, die seinen Vater noch irgendwie mit dem Mord in Verbindung bringen könnten. Und meiner Meinung nach ist der Zustand, der jetzt herrscht, der Film ist verschollen, genauso gut wie der Zustand, den er jetzt hergestellt hat, der Film ist vernichtet. Der einzige Unterschied ist, dass solange der Film verschollen ist, er natürlich noch gefunden werden kann. Möglicherweise befürchtet er, dass Miss Shoemaker dem Film oder dem Versteck so nah auf den Fersen ist, dass jetzt wirklich eine Veröffentlichung droht. Und um seinen Vater final zu schützen, muss der Film vernichtet werden. Und dazu muss er ihn natürlich zuerst finden. Und da er das bisher nicht alleine geschafft hat, beauftragt er dafür die drei Fragezeichen. Aber das ist auch für mich eine relativ dünne Motivation. Dann frage ich mich noch, ob man Josephine Jones im Nachhinein jetzt noch juristisch belangen kann. Wenn man ihr überhaupt irgendwas glauben kann, hat sie ja in der letzten Szene Justus anvertraut, dass Edward Truman ein Mörder war und dass sie das wusste. Ist eine eventuelle Mittäterschaft, Vertuschung, whatever, mittlerweile verjährt? Ist sie überhaupt noch schuldfähig? Und außerdem habe ich mich gefragt, warum Josephine Jones den Fall überhaupt ins Rollen bringen konnte. Woher wusste sie überhaupt, wo Edward den Film versteckt hat? Angeblich hat sie sich doch sofort, was auch immer das bedeutet, sofort nach dem Tod von Ken Stark von Edward Truman getrennt. Der wird ja wohl nicht schon seit Jahren an seinem Planetarium gebaut haben und dann plötzlich nach dem Mord beschlossen haben, da mal eben den Film zu verstecken. Ich schätze mal, dass der mit dem Bau des Planetariums und der Anlage des Irrgartens wahrscheinlich erst danach angefangen hat. Und wenn Josephine Jones sich von ihm getrennt hat und seither keinen Kontakt mehr hatte, woher soll sie überhaupt wissen, dass die Götter das Versteck kennen? Aber wie gesagt, alles, was Josephine Jones sagt, wie ernst man das nehmen muss, ist fragwürdig.
Wie manifestiert sich hier nun Weltraum auf der Erde? Es ist klar, wir haben hier kein Objekt, das aus dem Weltraum auf die Erde gefallen ist, sondern wir haben hier ein Planetarium, also ein Modell eines Aspektes des Universums, in dem Fall des Sonnensystems. Dies wurde mechanisch nachgebaut, alleine zu dem Zweck, dass man unter einer Bodenfliese ein Geheimfach einbauen kann. Was interessant wäre hier bei dem Modell ist nun, kann man es vielleicht wiederverwenden? Angenommen, man würde etwas anderes in die Bodenfliese, also in das Versteck hineinmachen, würde die Klappe wieder zumachen und die Planeten ein bisschen weiter bewegen. Könnte man dann quasi ein zweites Rätsel machen und andere Dinge verstecken? Wäre es vielleicht sogar möglich, in dem Modell irgendwie das Zahlenschloss zu verändern, sodass man jetzt bei einer anderen Konstellation das Fach erst wieder öffnen kann? Es gibt allerdings eine ähnliche Folge bei den fünf Freunden, das rätselhafte Sternbild. Da finden die fünf Freunde eine Sternkarte, die ist aber seltsam, denn sie zeigt den großen Wagen spiegelverkehrt. Und nach viel Mühe finden sie heraus, das ist eine Schatzkarte. Die vier Ecken des Wagens sind Gebäude auf einer Universität. Die Deichsel ist ein weiteres Gebäude. In dem Gebäude gibt es wiederum ein Deckengemälde des heliozentrischen Weltbilds von Galileo Galilei. Die Sonne dort strahlt jetzt wiederum auf den Boden und dort ist auch ein Geheimversteck. Und in dem ist eine Originalschrift von Galilei, wahrscheinlich aus dem 17. Jahrhundert. Die fünf Freunde können diese zum Glück finden, bevor zwei ganz normale Diebe sie stehlen können und verkaufen.
Mein Fazit. Obwohl ich ja gerade sehr viel an der Folge rumkritisiert habe, mag ich sie, jedenfalls zum größten Teil. Wenn man sie sich einfach nur so anhört, also oberflächlich, ist sie richtig gut. Bei der Analyse für den Podcast hat sie allerdings einige Schwächen offenbart. Das kann man ja zum Beispiel an den vielen offenen Fragen ablesen, die ich schon gestellt habe. Das Rätsel mit dem Irrgarten und dem Planetarium finde ich immer noch gut. Allerdings kann ich mir die praktische Durchführung nicht so wirklich vorstellen. Das ist wie in vielen Folgen. Es ist eine gute Idee, die beim ersten Durchhören auch standhält. Sobald man sich damit aber etwas tiefgreifender beschäftigt, stellen sich sehr viele Fragen. Andererseits muss man dem Ganzen natürlich zugutehalten, das ist ein Hörspiel für Kinder und die werden sich mit der Mechanik des Planetariums wahrscheinlich nicht beschäftigen und sich auch nicht fragen, wie das funktionieren soll. Das Ende der Folge ist für mich allerdings verkorkst. Meinetwegen hätte der Fall mit dem Finden des Films enden können. Das wäre für mich völlig in Ordnung gewesen, es wäre eine Schnitzeljagd gewesen. Die drei Fragezeichen lösen den Fall, Abschlusslacher, Ende. Miss Shoemaker, die Wendung, dass der Auftraggeber am Ende dann doch der Böse ist, die ganze Backstory mit einem Mord aus Eifersucht, das hätte ich wirklich nicht gebraucht. Dazu kommt, dass ich die Sprecherin von Miss Shoemaker irgendwie nicht ernst nehmen kann. Für mich ist die Stimme von Barbara Schipper untrennbar mit Ellie Sullivan aus den Honey und Nanny Hörspielen verknüpft. Und diese Figur ist mir einfach von Grund auf unsympathisch. Das ist jetzt allerdings eine höchst persönliche Empfindung und das kann ich dem Hörspiel wirklich nicht vorwerfen. Dem Buch muss man noch zugutehalten, dass Miss Shoemaker da, wie gesagt, noch einen eigenen Handlungsstrang bekommt. Dass hier ein Mord eine Rolle spielt, fällt nicht am Ende, nachdem der Film gefunden ist, vom Himmel, sondern deutet sich durch ein belauschtes Telefonat schon früher an. Hier finde ich, dass das Skript für das Hörspiel etwas unglücklich gekürzt wurde. Dass es in der Backstory überhaupt einen Mord gibt, hatte ich lange überhaupt nicht auf dem Schirm. Das manifestiert sich ja irgendwie erst in den letzten 10 Minuten. Möglicherweise war ich da meist schon eingeschlafen. Wenn man mich gefragt hätte, ob es irgendwo Morde bei den drei Fragezeichen gibt, hätte ich das wahrscheinlich verneint. Und letztlich beruht das Ganze ja auch nur auf Zeugenaussagen von Josephine Jones, der man eh nicht mehr so wirklich alles glauben kann. Mit diesen ganzen Gedankensprüngen, die sie die ganze Zeit tätigt. Für mich wirft das Ende im Hörspiel mehr Fragen auf, als es löst. Es lässt mich irgendwie ratlos zurück, weil sämtliche Zeugen sich dermaßen in Lügen verstricken, dass ich für mich die Backstory nicht wirklich rekonstruieren kann, was da abgelaufen sein soll. Außerdem finde ich es unbefriedigend, dass Justus am Ende nochmal alleine loszieht. Dass es keine Wrap-Up-Szene mit allen drei Fragezeichen gibt, dass es keinen Abschlusslacher gibt, geschenkt, aber dass am Ende nicht alle zusammen den gelösten Fall feiern können, ist für mich einfach untypisch. Zusammengefasst also, bis zum Fund des Films, also ungefähr 48 von den 60 Minuten des Hörspiels, dafür würde ich eindeutig einen Daumen hoch vergeben. Mit dem für mich lieblos dran geklatschten Ende ist das Ganze nur noch höchstens neutral, eher Tendenz nach unten. Vielleicht sollte ich mir einfach beim nächsten Hören die letzten Szenen sparen und nach 48 Minuten abschalten.
dann habe ich eine auch für mich gute Folge ohne die angesprochenen Probleme.
Mein Fazit. Das ist ein Fall, bei dem ja der Weg viel mehr Spaß gemacht hat als die Geschichte. Auch bei mir ist es so, die Sache mit dem Irrgarten und dem Planetarium, das war richtig gut. Positiv fand ich, das war für mich ein Aufhänger, sodass ich wieder tief recherchieren konnte und zum Beispiel die ganzen Algorithmen zum Entkommen aus einem Labyrinth herausgefunden habe. Positiv ist auch an der Folge, es gibt keine Mystik. Das mag ich ja generell sowieso nicht. Was mir nicht gefällt ist, dass es eigentlich ja nur zwei Handlungen gibt. Sie laufen durch den Irrgarten und sie schieben Planeten im Planetarium rum. Ansonsten ist der Großteil des Falles erzählte Geschichte aus grauer Vorzeit. Und das sind immer Dinge, die ich persönlich überhaupt nicht mag. Ich finde das sehr langweilig beim Zuhören. Dennoch muss ich sagen, aufgrund des wissenschaftlichen Unterbaus ist es für mich eine durchaus gelungene Folge und ich würde sagen neutral mit Tendenz nach oben. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Im nächsten Monat geht der Themenblock Weltraum auf der Erde weiter. Wir besprechen ein Hörspiel aus der Reihe Mark Brendes Raumkadett. In dieser Folge müssen die besagten Raumkadetten ein Raumschiff vor der Vernichtung retten. Oder auch nicht. Bis in 4 Wochen.